SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Sie hören SBS German.
Hallo, ich bin Andreas Dresen und ich bin Regisseur und komme aus Deutschland. Mein neuer Film heißt In Liebe, eure Hilde und wird als Eröffnungsfilm hier in Sydney laufen und auch in anderen Städten beim Deutschen Filmfestival. Und er ist in Deutschland noch gar nicht veröffentlicht und noch wirklich sehr neu. Und es geht da um eine junge Frau, die Widerstandskämpferin war im Dritten Reich während der Nazi-Zeit. Aber das klingt jetzt erstmal sehr pathetisch. In Wirklichkeit ist es die Geschichte einer sehr herzlichen, einfachen Frau, die da so reingerät in diese ganze Widerstandsbewegung. Und mit der Zeit und mit den Forderungen, die an sie da gestellt werden, immer stärker und kraftvoller wird.
Wer ist denn die Hauptdarstellerin?
Die Hauptdarstellerin ist Liv Lisa Fries. Viele werden sie wahrscheinlich aus der Serie Babylon Berlin kennen. Da spielt sie auch die Hauptrolle. Sie ist allerdings in Liebe, eure Hilde in einem ganz anderen Charakter unterwegs. Nicht mit so einer großen Klappe, sondern eher als eine schüchterne, stille Frau mit einer großen Tiefe.
Wie bist du denn auf die Hilde Koppel gestoßen?
Also in der DDR, wo ich groß geworden bin, also im früheren Ostteil Deutschlands, waren die Namen Hilde und Hans Koppi bekannt. Da gab es Straßen, Schulen, auch Kindergärten, die nach ihnen benannt worden sind. Und die beiden waren ja Mitglieder der von der Gestapo sogenannten Widerstandsorganisation Die Rote Kapelle. Die Rote Kapelle war recht besonders, weil das war eine große Gruppe von Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, auch aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten, die sich zusammengefunden haben in einer Art losem Netzwerk, um gegen die Nazis etwas zu tun. Da waren Schüler dabei, Offiziere, Künstler, Wissenschaftler, aber auch Menschen aus der Arbeiterklasse, wie Hans und Hilde Koppi. Hans war Dreher, Hilde Koppi war ärztliche Assistentin, später Sekretärin. Und die haben versucht, Funksprüche abzusetzen mit militärisch wichtigen Informationen in die Sowjetunion damals, um den Vormarsch der Hitlerarmee zu stoppen. Sie haben auch Plakate geklebt, also solche Aktionen gestartet. Und viele der Mitglieder der Roten Kapelle sind 1943 hingerichtet worden von den Nazis, darunter auch eben Hilde und Hans Koppi.
Der Sohn Hans Koppi Junior spielt auch eine Rolle in dem Film.
Der Sohn von Hilde und Hans Koppi, das ist in unserem Film zu sehen, der wurde ja im Gefängnis geboren. Hilde und Hans haben sich während ihrer Zeit im Widerstand ineinander verliebt. Das ist eigentlich auch der Hauptteil unserer Geschichte. Sie haben dann auch geheiratet und Hilde ist schwanger geworden, ist hochschwanger verhaftet worden und hat dann im Gefängnis tatsächlich ihr Kind bekommen, den kleinen Hans. Und sie konnte ihn dann noch 8 Monate stillen. Dann haben die Nazis ihn ihr weggenommen und sie wurde hingerichtet am 5. August 1943. Hans Junior ist dann erst bei der Mutter von Hilde, später als sie gestorben ist, bei der Mutter von Hans Koppi aufgewachsen und hat in der DDR gelebt. Er ist Historiker geworden. Er ist jetzt 81 Jahre alt. Und der hat uns sehr, sehr geholfen bei der Realisierung des Filmes. Natürlich mit ganz viel historischem Hintergrundwissen, aber auch mit privaten Informationen. Er hat uns schöne Fotos gegeben. Und für mich war das sehr schön, ihn zu erleben, weil er nach meinem Eindruck so viel von seiner Mutter in sich bewahrt hat. Er ist ein sehr zarter, sehr feiner, sehr stiller Mann. Und mit einem großen Herzen. Und mich hat das immer sehr gerührt, ihn zu erleben. Und er war jetzt auch bei der Premiere des Films im Februar bei der Berlinale dabei. Und das war toll zu sehen, wie ihn 2000 Leute im Berlinale-Palast gefeiert haben. Und er ist auf die Bühne gegangen, hat die Faust in den Himmel gereckt. Und da hat sich irgendwie auch ein Kreis geschlossen, weil natürlich die tragische Geschichte, so früh seine Eltern zu verlieren auf der einen Seite und dann mit 81 zu sehen, dass ihre Geschichte quasi auf der Leinwand nochmal zu erleben mit so einem großen Publikum und zu spüren, dass sich da doch etwas eingelöst hat, auch wenn die beiden gestorben sind, dass sie plötzlich eben zwar deutlich später, aber dann doch verehrt und gefeiert werden für das, was sie getan haben.
Und er kommt in dem Film vor und er spricht einen Satz, der in Erinnerung bleibt. Und er sagt, die Reichweite, sie verstehen. Was bedeutet das?
Er spricht darüber, dass die Geschichte seiner Eltern ihn sein gesamtes Leben natürlich begleitet hat. Dass er immer wieder Briefe von Menschen bekommen hat, denen die beiden auch geholfen haben. Aber er sagt auch, dass er später versucht hat, als Historiker in Moskauer Archiven die Funksprüche seiner Eltern zu finden, die sie an die Sowjetunion geschickt haben. Und es ist tatsächlich nur ein einziger Funkspruch überhaupt angekommen, der die Adressaten erreicht hat. Und das war nur ein Testfunkspruch und der hieß "Liebe Grüße allen Freunden". Das ist der Funkspruch, der die Sowjetunion erreicht hat. Und das Problem war, dass die Reichweite des Funkgerätes von Hans nicht ausgereicht hat, die meiste Zeit, um diese Funksprüche überhaupt zu übermitteln. Und deswegen ist der letzte Satz des Films die Reichweite. Sie verstehen. Ja. Es war eigentlich, und man kann sich dann natürlich fragen, war das alles umsonst, was die beiden getan haben? Und das muss jeder selber für sich bewerten, ob Widerstand nur dann erfolgreich ist, wenn er seinen Zweck wirklich erfüllt oder ob nicht Widerstand gegen ein unmenschliches System auch ein Wert an sich ist.
Ein Kollege von mir hat sich die Clips des Films angeschaut. Der Film selbst ist ja noch nicht zu sehen gewesen. Und er hat bemerkt, dass der überraschenderweise keinen nostalgischen Look hat. Ist das von dir so beabsichtigt gewesen?
Ja, der Film, wir wollten auf keinen Fall in diese üblichen Nazi-Film-Klischees reintappen, die es im deutschen Kino durchaus gibt. Das ist meistens so ein bisschen Sepia-Farben, es gibt eine pathetische Musik, es gibt natürlich große Aufmärsche und schwarz-weiß-rote Fahnen mit dem berühmten Hakenkreuz drauf. Es hat alles immer so ein gewisses Pathos. Das wollten wir alles nicht und deswegen haben wir versucht, den Film so dicht wie möglich an der Gegenwart zu erzählen, ohne dabei ahistorisch zu sein. Also in dem ganzen Film gibt es so gut wie gar kein Hakenkreuz, es gibt keine Fahne und auch die Kostüme und die Frisuren der Figuren sind rangezogen an die Gegenwart. Wir haben teilweise Kostüme im Secondhand heute jetzt gekauft und nur zum Teil aus Archiven uns bedient. Also dass der Film gerade beim Blick auf die jungen Menschen, die da gezeigt werden, was sehr Heutiges hat, finde ich. Und ich wollte halt nicht so einen historisch abschließenden, entrückten Blick auf diese Zeit, sondern das Gefühl vermitteln, dass diese Menschen, die dort gelebt haben, auch etwas mit uns heute zu tun haben und man sich entscheiden muss. Gehöre ich zu der Seite, die mitspielt bei einem System oder zu der anderen, die dagegen rebelliert? Also auch die opportunistisch sich verhaltenden Mitspieler des Systems, die haben wir auch versucht, menschlich zu zeigen. Es gibt keine schreienden, prügelnden Nazis in dem Film. Die kommen zum Teil sogar sehr freundlich und sanftmütig daher. Das macht es aber nicht besser. Auch ein freundlich gesprochenes Todesurteil ist immer noch ein Todesurteil. Und ich wollte nur vermeiden, dass man sich auf eine einfache Art distanzieren kann von diesen Figuren. Man merkt ganz schnell, wenn man den Film schaut, dass man da auch selber in dieser Rolle sein könnte. Man gibt dann demjenigen, der da verhaftet worden ist, vielleicht noch ein Leberwurstbrot, aber man spielt trotzdem mit. Und so ein System, wie es Deutschland in der Nazi-Zeit war, das wird vor allen Dingen getragen von den vielen Millionen von Mitläufern, von den Leuten, die vielleicht nicht Mörder sind oder wirkliche Verbrechen begehen, sondern die einfach mitspielen und damit aber ein System tragen. Und darüber muss jeder nachdenken.
Ist das so ein bisschen so eine neue Facette in der etwas angestaubten Erinnerungskultur in Deutschland?
Das würde ich mir sehr wünschen, dass das eine neue Facette wird, damit man nicht immer so wie in ein Museum in die Vergangenheit guckt, sondern die Vergangenheit begreift als etwas, wo man aus der Gegenwart heraus eine Reibung zu entwickelt und etwas daraus wirklich lernt. Und lernen kann man nur, indem man nicht vorschnell urteilt, sondern indem man anfängt, sich wirklich da rein zu begeben und zu versuchen zu verstehen, warum Leute diese Dinge getan haben und ob man nicht auch selber verführbar ist. Ich kenne das auch aus der DDR, ich bin im Osten groß geworden und da gibt es auch viele undifferenzierte Blicke auf Ostdeutschland. Und auch dort habe ich vor Jahren versucht, einen Film zu machen, der sich damit beschäftigt und das ein bisschen genauer betrachtet. Und ich finde das generell wichtig, gerade wenn man geschichtliche Themen hat, dort möglichst präzise zu sein und nicht mit einem oberflächlichen, klischeehaften Blick, der immer wieder nur die Stereotype reproduziert, die man eh schon aus schlechten Filmen kennt. Ja.
Ich habe dir vorhin bei einer kleinen Rede zugehört und da hast du sehr interessant gesagt, dass du, als du am Brandenburger Tor standst, von Osten kommend, immer gedacht hast, dass das das Ende der Welt ist, weil das ja nun mal so der eiserne Vorhang war. Und jetzt bist du auf der anderen Seite gelandet. Ist ja eine interessante Erfahrung, dass die Welt da nicht endet.
Ja, das war für mich nach dem Mauerfall wirklich ganz toll, plötzlich diese Möglichkeit natürlich zu haben, zu reisen und die Welt zu entdecken. Und ich bin natürlich auch in einem Beruf gelandet, der mir dieses Privileg, was ich als wirkliches Privileg empfinde, weil viele Menschen können das eben nicht, der mir dieses Privileg gestattet, in andere Länder zu reisen, andere Kulturen kennenzulernen. Und ich genieße das aus vollen Zügen. Mein Beruf hat mich schon in so viele Länder geführt. Und ich glaube, dass das auch sehr hilft für einen selber, die Dinge anders zu verstehen. Es ist natürlich was anderes, wenn man vom Krieg in Gaza hört, wenn man schon mal in Gaza gewesen ist. Ich war dort, habe mich dort umschauen können, habe mit Leuten gesprochen vor vielen Jahren und ich habe einen Eindruck, wie es den Menschen dort jetzt gehen mag. So. Und so bezieht sich das auf viele Situationen auf der Welt. Ich finde, wenn man Orte und soziale Verhältnisse auf der Welt kennenlernt, versteht man sie auch besser und ist nicht so vorschnell in seinem Urteil, wenn man in den Nachrichten irgendwelche Meldungen hört.
Da du von Gaza sprichst und wenn ich mir deinen eigenen Film anschaue, durch die Gaza-Ereignisse werden ja momentan alte und üble Gefühle hochgespült wieder in der Öffentlichkeit, die wir eigentlich gehofft hatten, dass die nun ad acta gelegt worden ist. Wie empfindest du das, dass dieser Antisemitismus jetzt wieder aufkommt?
Ja, ich empfinde das als ziemlich furchtbar, dass also gerade jetzt in Deutschland, wenn Menschen jüdischer Herkunft dort wieder Angst haben müssen, ich empfinde aber auch nicht jeden Teil der Debatte sofort als antisemitisch. So, man muss da sehr genau hinschauen, finde ich. Und ich glaube, die Kritik an der jetzigen Regierung in Israel, die ist berechtigt. Sie darf aber nicht in pauschale Urteile gegenüber jüdischen Menschen oder Menschen jüdischer Herkunft enden, ne, sondern es muss immer ein differenzierter Blick sein, der nicht in solche Klischees reinrutscht, die wir aus schlimmen Zeiten kennen. Ja.
Ich bin sicher, dass du nach dem Film jetzt nicht deine Hände in den Schoß legst. Hast du schon ein weiteres Projekt im Auge?
Tatsächlich mache ich gerade wirklich mal Pause, weil ich sehr viel gearbeitet habe in den letzten Jahren und eigentlich waren die Produktionen so dicht hintereinander, dass ich kaum Luft geholt habe und zum Beispiel eben zum Reisen auch keine Zeit war. Also ich werde dieses Jahr keinen Film machen, sondern wirklich das auch genießen, so wie jetzt hier, dass ich in Australien sein darf, mit den Menschen hier sprechen kann über den Film. Das erweitert meinen Horizont und macht vielleicht auch neue Gedanken möglich. Aber es gibt natürlich Projekte. Eins davon würde ich sehr gerne machen. Da kämpfen wir gerade um das nötige Geld. Das ist ein Kinderfilm. Ich habe schon mal für Kinder gearbeitet vor ein paar Jahren und ich würde mich gerne mal wieder von den zuletzt sehr schweren historischen Stoffen, die ich gemacht habe, erholen und etwas für die jüngeren Zuschauer machen. Eine schöne Geschichte von Friedrich Wolf, die Weihnachtsgans Auguste über einen kleinen Jungen, der sich in eine Gans verliebt, die eigentlich mit ihr anfreundet, die eigentlich natürlich zum Weihnachtsfest als Braten geschlachtet werden soll. Aber die Gans kann sprechen und man kann sich vorstellen, dass das zu innerfamiliären Konflikten führt.
Andreas, ich wünsche dir, deinen Projekten und auch dem Film, der hier im Filmfestival gezeigt wird, viel Erfolg.
Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.